Wir könnten nochmal aufstehen, dass wir noch einmal zu unserem Herrn beten, ihn um Gnade anbefehlen für die Zeit vor uns. Unser liebender Vater, großer Gott, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir dir den Dienst feiern dürfen, Herr. Und wir wollen, Herr, darum bitten, Herr, dass du uns eine klare Sicht auf dein Wort gibst, Herr, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, dass wir verstehen, Herr, was du uns zu sagen hast und dass wir wirklich verändert werden von innen heraus. Mögest du Gnade schenken. Amen. Wie können zwei verfeindete Parteien eins werden? Das war schon mal ein guter Spoiler. Wer es nicht gehört hat, die Antwort ist die typische Sonntagsschulantwort und sie ist richtig: Jesus. Ja, wie können ein Feind und noch ein Feind plötzlich ein Trupp werden, eben durch eine Gemeinsamkeit? Und im geistlichen Sinne hat Basti recht, es ist Jesus. Wenn Feinde sich bei einem Nenner treffen, kann Frieden herrschen. Wenn zwischen ihnen etwas abgerissen wird und etwas beseitigt wird, kann Einheit entstehen. Und ich weiß nicht, kennt jemand von euch dieses Bild? Ich schon sage und schreibe 107 Jahre her. Es war während des Ersten Weltkrieges und wird oft beschrieben als das Weihnachtswunder an der Westfront oder das Weihnachtswunder von Belgien oder wie auch immer. Und zwar, der Erste Weltkrieg war im Gange und die Soldaten bekämpften sich auf diesem Gebiet, vor allem in diesen Schützengräben. Aber Weihnachten 1914 war es dann anders. Statt zu kämpfen, kamen sie zusammen und spielten Fußball. Seit Monaten tobt in Europa der Krieg, vom Ärmelkanal bis zur Schweizer Grenze waren Soldaten in diesen Schützengräben drin und beschossen sich. Sie hatten den Feind vor Augen, im Tod, im Nacken und das änderte sich kurzfristig, Weihnachten 1914. Auf einmal verließen Soldaten die Schützengräben und riefen: we not shoot, wir schießen nicht. Andere sangen Weihnachtslieder gemeinsam und wie man hier sehen kann, spielten sie auch mit und auch da gegeneinander, aber in anderer Art und Weise Fußball. Mutige Soldaten sprangen unbewaffnet hervor aus den Schützengräben. Sie hatten nur die Hoffnung als Schutz, dass die Feinde nicht schießen. An anderer Stelle sang die eine Partei Weihnachtslieder und die andere reagierte in ihrer Sprache mit Weihnachtsliedern und sie trauten sich raus. Sie kamen zusammen auf ein paar Zigaretten und Bier, so ist überliefert, und sie spielten Fußball. Es war für alle Akteure und für die Zuschauer ein Akt der friedlichen, sportlichen Gemeinsamkeit. Ganz ähnlich war es zwischen den Heiden, also wir, und den Juden. Da waren nicht Mutige, die aus den tiefen Gräben sprangen. Es waren keine Weihnachtslieder, die gesungen wurden. Und doch hat die Botschaft vom Weihnachten und das, was darauf passierte, 100% damit zu tun. Die Botschaft vom Weihnachten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, kommt mit dem Kind. Jesus kam in die Welt, er hat Frieden verkündigt. Er selbst ist der wahre Friede, so werden wir auch gleich lesen im Epheserbrief. Und er hat es möglich gemacht, dass Frieden zwischen dir und Gott herrschen kann, aber auch untereinander und das über alle Grenzen, die menschlich gesetzt wurden, hinweg. Wir lesen gemeinsam diesen Bibeltext aus Epheser 2, Vers 14, wo wir drei Taten Jesu finden, um Frieden zwischen Juden und Heiden zu bringen und sie zu einer Einheit zusammenzubringen. Drei Taten Jesu, um Frieden zu bringen zwischen Juden und Heiden und sie zu einer Einheit zu formen. Epheser 2, wir lesen Gottes Wort ab Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiften, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das sind wunderbare Worte unseres lebendigen Gottes, wenn es um Frieden und Einheit geht. Und diese Verse habe ich oder das Thema gestellt, dass 1 plus 1 gleich 1 der Einheit. Dass 1 plus 1 gleich 1 der Einheit. Ein ehemaliger Mathematiklehrer, wenn ich ihm mit dieser Formel ankommen würde, der würde sagen, Sascha, das ist Unsinn. Ja, die ihn kennen, die haben es jetzt direkt vor Augen. Ja, das ist mathematisch gesehen Unsinn, aber wenn ich ihm sagen würde, dass es eben hier um die Einheit in der Gemeinde geht, die geschaffen wurde durch Jesus Christus zwischen dem Volk Gottes, den Juden und den Heiden, den Menschen, wir, dann würde er sagen, ja, du hast vollkommen recht. Und diese Einheit hat Jesus geschaffen durch erstens den abgebrochenen Zaun, durch das beseitigte Gesetz und durch den verkündeten Frieden. Dadurch ist es möglich geworden, dass er etwas niedergerissen hat, dass er etwas weggetan hat und dass er etwas verkündet hat. So sehen wir es hier in unserem Text in den Versen 14 bis 18. Und ich weiß nicht, ob es euch, wenn ihr es jetzt das erste Mal gelesen habt, aufgefallen ist, wie sehr das in jedem Vers vorkommt. Ja, schaut hinein in Vers 14. Er hat die beiden eins gemacht. Vers 15. Um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu schaffen. Vers 16. Die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. In Vers 17 wieder die beiden, die Fernen und die Nahen. Vers 18. Beide haben nun Zugang zu einem, zum Vater im Himmel durch einen Geist. Immer wieder. 1 plus 1 wird auf einmal 1. Und wenn wir in Epheser 4 springen, Vers 4, dann wird Paulus uns diese Wahrheit nochmal zeigen und darin einige Anwendungen hängen. Epheser 4, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung und in die Hoffnung eurer Berufung. Ja, ein Leib, die Gemeinde, ein Geist, darin existiert sie. Eins gemacht, zu einem neuen Menschen geschaffen. Aus dieser alten Feindschaft, und das schauen wir uns noch an, ja, wir sind heute 2000 Jahre weg und haben überhaupt keinen Plan davon, was daran so schwierig war. Das war wirklich gravierend, und was sich für das Volk der Juden auch vor allem dann geändert hat, wenn sie Christus kennenlernen. Gerade mit Blick auf Vers 18, dass sie Gott ihren Vater nennen dürfen. Gravierend. Und so haben wir letzte Woche ja gesehen, dass die Heiden in fünffacher Weise von Gott getrennt waren. Ja, Jörg hat uns das ausgelegt in den Versen 11 bis 13, dass wir ohne Christus waren. Wir hatten keine Retter. Wir wussten nicht von ihm. Vielleicht ein bisschen, aber wer Jesus ist, wussten die Heiden nicht. Sie waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ein Bürgerrecht, dass man Bürger in einem Reich ist, wo Gott der König ist. Hatten sie keinen Anspruch drauf. Wir auch nicht. Die Heiden waren fremd den Bündnissen der Verheißung. Ja, sie konnten an nichts irgendwie teilhaben. Sie hatten kein Versprechen für Land, kein Versprechen für ein großes Volk, für ein Königreich. Kein Versprechen auf ewiges Leben, es sei denn, sie haben Gott kennengelernt und im Glauben verstanden, wer Gott ist. Im Alten Testament natürlich noch weit schwieriger irgendwo, weil es nicht diese zentrale Person Jesus gab und gerade für die Heiden nicht bekannt war, dass ein Messias kommt. Sie hatten, so haben wir gesehen, das vierte, keine Hoffnung und sie waren ohne Gott in der Welt. Gravierend, wie du und ich auf diese Welt gekommen sind, ohne etwas. Aber durch Christus, und das sagt uns dieser Text, dieser Abschnitt hier, sind nun die fernen Heiden nahe geworden. Ja, in Christus sind sie mit dem Volk Gottes zu einem geworden. Eins plus eins wird eins. Und somit hoffe ich, dass wir heute ein Stück weit mehr erkennen, wie, was für ein Umschwung das damals war, aber was für Auswirkungen das für die Gemeinde auch bis heute hat. Ja, ich kenne keinen, der jüdischer Abstammung ist hier in der Gemeinde. Aber wir kommen doch alle aus irgendwelchen anderen Löchern. Ja, vielleicht sind wir Viele Deutsche, aber manche eben auch nicht. Haben anderen Ursprung. Wir sind unterschiedliche Geschlechter. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsweisen, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, aus mit ganz anderen Fußballvereinen, die wir präferieren. Und doch sitzen wir hier. Warum? Weil es einen Nenner gibt. Es gibt einen, der uns verbindet, und das ist Christus. Und das hat er getan damals eben, indem er erstens den Zaun abgebrochen hat. Vers 14, ja, schaut nochmal rein. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat den Zaun abgebrochen. Und in unserem ganzen Text finden wir viermal das Wort Frieden. In Vers 14, dass Christus unser Friede ist. In Vers 15, dass er Frieden stiftet. Vers 17 dann zweimal, dass er Frieden verkündigt hat, den Fernen, aber auch Frieden den Nahen. Das Wort Frieden bezieht sich in diesen Versen, und das ist immer wieder miteinander vermischt, einmal auf den Frieden unter den Menschen, das ist schwerpunktmäßig vielleicht 14 und 15, kann man das sehen, dass die Umzäunung weg ist, dass das Gesetz ist, weg ist und dass nun Heiden und Juden in einem Leib zusammenwohnen und agieren. Und dann immer wieder auch in den letzten Versen sehen wir, wie auch der Frieden mit Gott, die Versöhnung mit Gott, diese Vertikale, die entscheidende Rolle dabei spielt, was Christus getan hat. Hey, und so einen Frieden, den kann keiner von uns machen. Keiner von uns kann sich da hinstellen und sagen, ich schließe jetzt mal Frieden mit Gott. Kein Gesetz kann das tun. Du kannst keine Zeremonie tun, du kannst kein Opfer bringen. Du kannst kein Werk tun, so haben wir es vor zwei Wochen ja noch gehört. Aus Gnade. Nicht aus euch, nicht aus Werken. Kannst du vergessen. Es ist nicht möglich, außer in Jesus, durch Jesus allein. Und das zeigt uns der Text. Er hat das alles gemacht. Ja? Das gesehen, es geht immer um ihn. Er hat das. Aber auch wahren Frieden zwischenmenschlich. Ja, wir können uns gut verhalten. Wir können eine Zeit lang wirklich freundlich miteinander sein. Aber wo so eine große Kluft war, und ich möchte das gleich noch ein bisschen aufzeigen, wie die damals übereinander gedacht haben und wie wir vielleicht auch heute ein Stück weit übereinander denken, immer noch leider. Wahren Frieden geschieht von innen heraus, indem der Geist an unseren Herzen wirkt und dass da ein Friede untereinander, unter uns entsteht, eben durch Christus, dass wir zu ihm gehören, dass wir auf einem gemeinsamen Nenner stehen. Die Versöhnung durch Jesus Christus am Kreuz. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Also nehmen wir uns an, wie wir sind. Kommen wir später noch darauf zurück. Und wenn wir hier diesen Frieden finden, er ist unser Friede, dann ist das ein Ausdruck des Ungestörtseins, des dauerhaften Zustands von Wohlbefinden, von Glück. Und dann den Frieden untereinander eben auch von einem gegenseitigen Geben und Nehmen, dass wir bereit sind, diesen Frieden auch zu bewahren. Aber wie es in Vers 14 steht, da musste erstmal was geschehen, dass dieser Friede geschaffen wurde. Christus ist unser Friede, da steht er, hat das gemacht. Er hat in Person dafür gesorgt, dass Frieden unter den Völkern da ist. Nicht in dem Sinne, dass es keinen Krieg gibt, aber dass sie zu einer Einheit in der Gemeinde werden können. Aber wie ist das zustande gekommen? Ja? Wie war das damals überhaupt? Wie haben die übereinander gedacht? Was für Schützengräben gewissermaßen waren damals gegraben worden? Da war ein Zaun zwischen. Und für die Juden galten die Heiden als Unreine, als Gottlose, als Götzendiener, als Unbeschnittene. Alles Worte, die wir schon aus dem Alten Testament her so kennen, und das geht gar nicht zusammen. Unrein, gottlos, Götzendiener und unbeschnitten. Damit konnten sie nichts anfangen. Damit durften sie nichts anfangen. Und andersrum, die Heiden, die haben die Juden als sehr bornierte, religiöse Eiferer betrachtet, die da ja mit ihrem Gott. Und die haben überhaupt nicht verstanden, was überhaupt bedeutet, zu leben und eine Kultur zu besitzen. Also war so ein bisschen der Blick und gerade auch die Römer, die haben, ich habe leider die Quelle nicht gefunden, die haben die Juden als nutzloses Volk bezeichnet. Ja, weil sie für militärische Aufgaben und für Aufgaben, um das Imperium, das römische Imperium zu erhalten, nutzlos waren. Warum waren sie nutzlos? Ja, weil sie viele Gesetze hatten, weil sie viele Dinge tun mussten, die einfach störend waren. Sie mussten durften ja nur gewisse Sachen essen. Und da musste man gucken, dass das überhaupt möglich ist. Und schon an einem Tag der Woche haben sie gar nichts getan, den Sabbat. Körperliche Arbeit war da nicht. Nutzlos. Und so war das Denken damals zwischen den Heiden und den Juden. Und diese Schützengräben, die waren tief. Und wie ist Frieden gekommen? Wie wurde zwischen diesen beiden Parteien, den Juden und Nichtjuden, Einheit bewirkt? Die Antwort ist Jesus. Er hat das getan. Durch sein Sterben und sein Auferstehen hat er das bewirkt. Er hat die Gemeinsamkeit gebildet, er hat den gemeinsamen Nenner geschaffen. Und er ist es, der auch durch den Geist Herzen verändern kann. Bei mir gehört das noch zu diesem Vers, und das sind auch die meisten Übersetzungen, wo steht, dass er das in seinem Fleisch getan hat. In seinem Fleisch, das heißt, er hat seinen Leib hingegeben, er hat seinen Leib geopfert, er hat sein Leben geopfert, damit dieser Zaun, diese Feindschaft abgebrochen werden kann. Und wenn hier steht, dass der Zaun abgebrochen wird, oder die Ummauerung, bei mir steht es wörtlich, die Zwischenwand der Umzäunung, ja, wenn die abgebrochen wird, dann ist das wahrscheinlich eine Anspielung auf die Mauer oder den Bereich im Tempel. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an die Apostelgeschichte erinnern vor ein paar Jahren. Da gab es einen gewissen Trophimus und der wurde beschuldigt, dass Paulus ihn mit in den inneren Bereich des Tempels genommen hat, wo keine Heiden hin konnten. Trophimus, augenscheinlich ein Grieche, ein Heide, und er durfte da nicht hin. Kann man als Apostelgeschichte 21 nachlesen. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass da auch Schilder waren, die gesagt haben, niemand einer fremden Nation darf innerhalb des Zaunes und der Mauer um den Tempel weilen. Ja, es gab einen Bereich, wo Heiden hin durften, aber nicht weiter. Wer immer dieses Gebot übertritt, ist selbst für die Tatsache verantwortlich, dass sein Tod folgen wird. Also war wirklich sehr heftig. Und nun beschreibt Paulus oder nimmt Paulus dieses Bild davon und sagt, das ist auch geistlich, religiös, sozial hier zu verstehen. Juden und Heiden sind voneinander getrennt, da ist nichts Gemeinsames. Es ist Feindschaft, so heißt es hier bei mir noch in Vers 14. Manche Übersetzungen beziehen die Feindschaft dann auf das Gesetz in Vers 15, aber letztlich ist es beides korrekt. Es trennte beides, es setzte beides Feindschaft zwischen den beiden. Ob nun dieser Zaun oder das Gesetz. Aber Christus hat Frieden gemacht. Christus hat Einheit geschaffen. Und das gilt bis heute. Menschen aus allen Richtungen finden zusammen in Gemeinden. Durch das Opfer Jesu Christi gibt es keine Barrieren mehr. Damals war dieses Zusammenführen von Juden und von den Heiden ein Novum. Das gab es nicht. Ab da gab es keine Barrieren mehr. Die Frage, die wir uns jetzt gleich zum Abschluss des ersten Punktes stellen. Wer sind wir, die wir wieder Barrieren untereinander aufstellen? Was nehmen wir uns raus, wenn wir wieder Barrieren untereinander aufstellen und nicht Frieden fördern, sondern lieber Verachtung, Streit, Lästerung gegeneinander heben. Wer sind wir, dass wir uns das rausnehmen? Schlagt bitte Galater 3, Vers 28 auf. Da wird nochmal deutlich, dass es nicht nur um Juden und Griechen geht, die zusammengeführt worden sind, sondern dass da noch viel mehr überwunden wurde. Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude, auch Grieche, und Grieche ist eben eine andere Bezeichnung für Heide oder für die aus den Nationen. Da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn alle seid ihr einer in Christus. Ihr alle seid einer in Christus. Ja, wir sehen, es geht über diese beiden, über das Volk und diese Sammlung an Volksgruppen hinaus. Gesellschaftliche Stellung, dann Geschlecht. Und ich möchte nur ergänzen, soziale Herkunft, Temperament, die Weltanschauung, die wir haben, Rasse, Sprache. Ob du Vegetarier bist oder nicht, ob du zu Dortmund, Borussia Dortmund hältst oder nicht. Ihr seid alle einer in Christus. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich alles trifft. Aber wie lernen wir trotz dieser Verschiedenheit, trotz dieser Unterschiedlichkeit, die wir haben, wie lernen wir uns gegenseitig mehr und mehr zu respektieren und zu lieben? Ich denke erstens, indem wir heute Morgen uns durch das Wort Gottes erinnern, aber auch ermahnen lassen, dass Christus alles dafür gegeben hat, sodass unser Eigenruhm verschwindet, dass wir uns selber größer halten. Ich bin besser, toller. Ich komme aus einer besseren Schicht. Ist vielleicht hier nicht so das Problem, aber in anderen Ländern definitiv. Es ist nicht mein und dein Verdienst, dass wir da stehen, wo wir stehen. Es ist Gnade, nicht aus mir selbst heraus, dass passiert, dass wir zur Gemeinde Christi hinzugetan wurden. Und nur wenn das eigene Ich stirbt, dann können wir in Demut unter dem anderen uns stellen. Wenn wir das eigene Ich vor das Kreuz legen und sagen, Jesus, vergib mir, ich möchte mit dir leben, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus, leb du in mir. Dann geschieht das. Wo Christus regiert, da ist Friede, weil Christus der Friede ist. Da ist das möglich. Und zweitens, indem wir ihm zeigen, was er uns aufzeigen lassen, was er für uns getan hat, dass er den Lohn erhalten hat, die Lohntüte. Ja, wir freuen uns Anfang, Ende, Mitte des Monats über die Lohntüte. Aber diesen Lohn, den möchte keiner haben. Den Lohn für unsere Sünde. Der Tod. Christus hat ihn genommen. Er hat bezahlt. Stück für Stück bis zum bitteren Ende. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, weil er dich und mich liebt. Und was machen wir immer wieder in der Gemeinde? All die, die er aus seiner Liebe erkauft hat durch sein kostbares Blut und hier hingestellt hat, wir lästern über den anderen. Wir denken größer von uns selbst. Wir schauen auf den anderen herab und drücken das manchmal auch so schön in Worten und Taten aus. Jeder von uns, so schreibt Paulus an anderer Stelle, gefalle den Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Wisst ihr, wohin unser ganzer Text führt? Schaut mal hinein in Epheser 2, Vers 21. Warum wir denn zusammengefügt sind? Was denn da passiert? Epheser 2, 21. In ihm seid ihr zusammengefügt. Und so wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Da geschieht Wachstum, da geschieht der Bau der Gemeinde, der geschieht. In Christus zusammengefügt. Deshalb, und das ist die Aufforderung, nehmt einander auf oder an, wie Christus euch aufgenommen hat. Und damals gab das bestimmt auch ziemlichen Stress, kann ich mir vorstellen. Diese Denken, die waren so verschieden. Aber die Aufforderung, auch hier von Paulus war, und im Zusammenhang geht es da um Gewissensfragen, in Römer 15, Vers 7, da kommt das so ungefähr her, dass man den anderen auch mit seinen Speisegeboten und so weiter respektieren soll, der noch nicht diese Freiheit in Christus hat. Aber diese grundsätzliche Annahme, dass Christus uns, als wir noch seine Feinde waren, angenommen hat. Wer bin ich, dass ich sagen kann, was bist du denn für einer? Was willst du denn hier? Du bist aber komisch. Oh, denn für pinke Haare. Was trägt der denn für Klamotten? Keine Ahnung, was ihr alles in eurem Denken habt, aber das geht so schnell. Welches Recht habe ich, den Zaun, den er abgerissen hat, wieder aufzubauen? einrichte? Welche Gründe darf ich anführen, um die Feindschaft wieder aufzubauen? Kein einziger. Es gibt keinen, ja, aber der ist doch so komisch oder ja, die, also irgendwie, die gefällt mir nicht. Warum? Warum baust du einen Zaun der Feindschaft wieder auf? Christus hat dich genauso angenommen wie ihn oder sie. Da, wo Christus den Zaun abgerissen hat, damals zwischen Juden und Heiden generell, aber in dem Denken, in der Fortführung auch unter uns, mit anderer Herkunft, Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer. Wir dürfen nicht einen Spatenstich dran denken, nicht einen Gedanken daran verschwenden, etwas wieder aufzubauen, was uns trennt. Okay? Dafür hat Christus sein Leben gegeben. Er hat sein Leben geopfert, damit du und ich gerettet werden konnten, damit wir in diese Gemeinde gehen können und gemeinsam an diesem Bau weiterbauen können. Aber er hat noch mehr gemacht. Und da schauen wir uns unter dem zweiten Punkt an, wie er 1 plus 1 zu 1 gemacht hat, eben durch ein beseitigtes Gesetz. Ja, schaut nochmal in den Text hinein, Epheser 2, Vers 15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Die Verse 15 und 16 beschreiben hier, wie und warum diese Trennung, damit auch verbunden, diese Feindschaft aufhörte. Vers 15 zeigt, dass Christus das Gesetz der Gebote, das besteht in Satzung, beseitigt hat. Ja, es ist schon geschehen. Und hierbei geht es um das mosaische Gesetz mit seinen unzähligen Geboten und seinen Satzungen, die es innehat. Es geht um die Zeremonialgesetze, um die Feste, die Opfer des Alten Testaments, was das Volk alles tun musste. Er hat es abgeschafft durch sein einmaliges Opfer. Das hat Juden und Heiden insbesondere unterschieden, dass wie sie, die Juden, mit ihrem Gott agiert haben. Juden sollten das alles befolgen. Heiden wollten und konnten nicht. Aber mit seinem Tod hat Christus das beseitigt. Und so zu einem 1 plus 1 gleich 1 gewirkt. Das Gesetz kann den Sündern Christus nun nicht mehr verfluchen, weil es nicht mehr wirksam ist, weil Christus das ganze Gesetz gehalten hat und dabei nicht gesündigt hat. Er hat nicht gesündigt, er hat alles gehalten. Und hat dafür die Strafe bekommen, weil er es getan hat? Für dich. Er starb, um die Strafe für das Gesetz zu bezahlen, das gebrochen worden war durch uns. So hat er alle gerechten Ansprüche Gottes erfüllt. Gott fordert Gerechtigkeit in seinem Gesetz. Aber dieses Gesetz gilt nicht. Die Gläubigen stehen nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Gnade, die am Kreuz durch Jesus Christus gewirkt wurde. Und in den Versen 15 und 16, ich hoffe, ihr habt es gesehen, sind zwei Absichten damit verbunden, wieso dieses Gesetz beseitigt wurde. Um erstens die zwei in Christus selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, und zweitens, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Ein neuer Mensch und Versöhnung. Und auch wenn es bei manchen Übersetzungen nicht so rauskommt, beschreibt Paulus hier die Art und Weise, wie Christus diese Absichten erfüllt. Ja, in der Grammatik nennt man das ein Partizip. Das beschreibt eben die Art und Weise, wie etwas geschieht. Und das ist hier friedenstiftend. Das erkennt man immer an diesem END. Wie etwas geschieht. In meiner Übersetzung kommt das ganz gut raus, dass er beides tut, in der Art und Weise Frieden stiftend. Ein neuer Mensch zu werden, in dem Christus Frieden stiftet. Mit Gott versöhnt zu werden, in dem Christus Frieden stiftet. Das ist die Art und Weise, in der er das tut. Versöhnung und neuen Menschen schaffen, weil er Frieden stiftet. Frieden mit Gott und untereinander. Schauen wir uns das an. Zum einfach A genannt, um die zwei in Christus selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Dieser neue Mensch, wer ist er? Manche beziehen ihn hier auf die Gemeinde, auf den Leib. Kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wobei dann Vers 16 nochmal der Leib kommt. Ich denke, hier geht es um die neue Art, die neue Qualität des Menschen, wofür auch dieses Wort neu steht. eine nie dagewesene Qualität, eine nie dagewesene Art von Mensch. Weißt du, welcher Mensch das ist, wie er heißt? Christ. Eine Andersartigkeit, die es vorher nie gab. Er ist, sie ist ein Christ. Es gibt keine, in dem Sinne, Heidenchristen und Judenchristen. Es gibt Christen, er hat einen neuen Menschen geschaffen. Es gibt keine Tamilenchristen, Filipino-Christen, Amerikaner-Christen, holländische Christen, deutsche Christen, wo auch immer ihr alle herkommt. Es gibt Christen. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Wir sind in diesem Leib zusammen und jeder von uns ist ein neuer Mensch. Ein Mensch, Christ. Jemand, der ungläubig war und zum Glauben kam. Der ohne Hoffnung war und auf einmal die Hoffnung von Christus hat. Der gottlos war und nun Gottes Diener ist. Das haben wir alle gemeinsam. Das sind Menschen, die in Christus eben zu Christen wurden. Und den zweiten Aspekt, weshalb Christus das Gesetz beseitigt hat, in Vers 16. Um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Ja, wenn wir uns zurückerinnern, hat Jörg darüber gepredigt, in Vers 13 lag der Fokus auf dem Blut Christi, durch das wir nahe gehen konnten. In den Versen 14 und 15 war der Fokus auf seinem geopferten Fleisch, auf seiner Hingabe, auf der Hingabe seines Leibes. Und nun geht es um den Ort des Geschehens. Es geht um das Kreuz. Das ist der Ort, wo sein Blut floss und wo er sein Leib hingegeben hat. Durch das Kreuz sollen Juden und Heiden mit Gott versöhnt werden. Ja, das ist die Botschaft des Evangeliums, das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Und obwohl Juden und Heiden verfeindet waren, gab es noch einen schlimmeren gemeinsamen Feind. Wisst ihr welchen?
Das Fleisch.
Das Fleisch oder der innere Mensch, die Sünde, die der Sünder tut. Alle waren Sünder. Und in der Folge eben auch die Feindschaft damit zu Gott. Aber durch seinen Tod am Kreuz beseitigte Jesus diese Feindschaft, weil er die Ursache beseitigt hat. Diejenigen, die ihn annehmen, sind gerecht gemacht, ihnen ist vergeben worden, sie sind erlöst. Das bist du, wenn du ihn im Glauben angenommen hast und um die Vergebung deiner Schuld gebeten hast. Wenn du gesagt hast, Jesus, komm du in mein Leben. Ich vertraue dir, dass du all das getan hast. Die Macht der Sünde, davon wurdest du befreit, die Feindschaft ist vorbei. Und nun, Römer 5, Vers 1, ist ein schöner Bruch, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Die Art und Weise, beziehungsweise das Mittel, ist das Kreuz, wie Paulus hier beschreibt. Das ist der Ort, wo alles bewirkt wurde. Und dadurch, damit kommen alle zu einem Leib, so schreibt er hier. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die seit Pfingsten existiert. Und dazu gehören alle, zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Das Kreuz zeigt, wo wir stehen. Wir müssen nicht dranhängen, weil er das für uns getan hat. Es lässt uns erkennen, dass ich der größte Sünder bin, wie Paulus oft von sich selber schreibt. Das Kreuz zeigt mir, dass mein Ich zerbrochen werden muss. Dass ich allein aus Gnade, nicht durch Werken, nicht aus mich gerettet werden kann. Durch das Kreuz wird ein Mensch mit Gott versöhnt. Ehemalige Feinde werden zu Freunden. Sie gehören wieder zusammen. Und das hatte einen immens hohen Preis. Ein Leben. Das Leben, was Jesus bezahlt hat. Er war sündlos und ist trotzdem diesen Weg gegangen. Und darum hat das auch funktioniert. Er wurde zur Sünde gemacht, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Er, der ohne Sünde war, wurde zur Sünde gemacht und der ganze Zorn Gottes, die ganze Last und Bestrafung lag auf ihm, um Gott zufriedenzustellen, seinen Gerechtigkeitssinn, den er hat. Und so wurde diese Beziehung wieder möglich. Und damit verbunden, direkt, es ist alles so in einem Vers verwurschtelt, sage ich mal, die horizontale Verbindung. Damals dieser große Graben zwischen Juden und Heiden, es war möglich, dass beide zusammenkommen. Aber egal, ob Juden oder Heiden oder innerhalb der Heiden dann auch Herkunft, Rasse, Geschlecht, sozialer Stand, miteinander vereint durch Jesus. Und nun überlegen wir, was das auch vielleicht für unsere Gemeinde bedeutet, für dich und mich. Ich sagte ja die ganze Zeit, dass er das Gesetz abgeschaffen hat, und so haben wir es auch gelesen, und ich revidiere das ein wenig. Es ist in dem Sinne nicht alles abgeschafft, als dass es das Moralgesetz Gottes noch gibt. Ja, die Speisegesetze, die Opfergesetze, das ist alles Vergangenheit, weil Jesus das einmalige Opfer war. Aber Gottes Moralgesetz klammert sich an sein Wesen, es spiegelt sein Wesen wider. Ausgedrückt oder zusammengefasst letztlich in den 10 Geboten und nochmal zusammengefasst unter dem Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Nun, das ist definitiv gültig. Paulus schreibt uns das auch sehr deutlich im Römerbrief. Ja? Erfülle das Gesetz, indem du den anderen liebst. Liebe, so wirst du das Gesetz erfüllen. Ja, die 10 Gebote, wenn man sie sich anschaut, spiegeln Gottes Wesen wider. Er lügt nicht, er stiehlt nicht, er mordet nicht. Die 10 Gebote sind Ausdruck seines heiligen Wesens. Und relevant für unser Zusammenleben, oder? Grundlegend wichtig. Dieses Gesetz oder Teil des Gesetzes dient nicht zur Rettung. Das ist ausgeschlossen. Aber es hilft uns, diesen Maßstab und Gottes heiligen Maßstab zu erkennen für ein gesundes Miteinander in der Gemeinde. Ja, und wenn wir Römer 13, Vers 8 lesen, dann lesen wir das von Schuldigkeit. Ein Christ bleibt ein Mitmenschen und wir untereinander immer etwas schuldig. Und zwar dort, wo wir nicht genügend Liebe erweisen. Ja, das ist ein Schuldenberg, den wir haben, den wir nie abbezahlen sollen. Wo wir immer Schuldner bleiben sollen. Den anderen zu lieben. Das soll niemals aufhören. Und das äußert sich in ganz praktischer Hilfe. Wenn jemand in Not geraten ist. Wenn jemand Nachwuchs bekommen hat und andere kommen und bringen Essen vorbei. Ausdruck der Liebe. Es zeigt sich einfach in unserem freundlichen Miteinander, in der Art und Weise, wie wir reden, die Zunge als Übel, dazu können wir es auch gebrauchen. Es äußert sich in der Bereitschaft, den anderen zu dienen und gewisse Opfer zu bringen und ja, vielleicht auch mal 30 Minuten eher zu erscheinen, um bei der Technik beim Aufbau zu unterstützen. Die Liebe zeigt sich im Zurücknehmen, wenn die Diskussionen hitziger werden, dass ich mich selber zurücknehmen kann und nicht noch Öl ins Feuer gieße. Die Liebe sagt, ja, ich opfere meine Zeit und meine Kraft für die Teenies unserer Gemeinde. Die Liebe sagt, ja, ich gebe. Ich gebe das, wovon ich nach Gottes Willen überzeugt bin, was der andere braucht. Braucht er Jesus? Dann stell ihm Jesus vor. Braucht er einen haltenden Arm, dann halt ihn deinen Arm hin. Braucht er Trost, dann tröste. Braucht er eine Umarmung, dann umarme den Menschen. Braucht er ganz praktische Hilfe, ja nun, dann hilf praktisch. So wird die Einheit in der Gemeinde gefördert, eben unter dem Aspekt, dass wir seinen heiligen Maßstab beachten. Und denkt immer dran, Vers 21, darauf zielt das ja so hin, dass der Bau weiter wächst. Dass Gemeinde wächst und so ist es grundsätzlich wichtig, dass wir diese Einstellung haben, diese Einheit, die Gott geschaffen hat, zu bewahren. Und nicht durch Lieblosigkeit, durch Stolz, durch Zorn, durch unsere Zunge, durch unsere Resistenz, Versöhnung zu gewähren oder durch unsere Streitsucht, dass wir sie dadurch zerstören. Dass wir Mauern wieder aufbauen. Dass wir Gesetze einführen. Der Wunsch nach Frieden und Einheit ist unerlässlich für Wachstum. Ja, wenn wir in Streit leben oder in Krieg leben, gibt es keinen Wachstum. Es gibt nur Zerstörung. Das sieht man immer wieder auch in den Ländern, wo Krieg herrscht. Da wird alles darauf ausgerichtet, dass Verteidigung und Angriff funktionieren, dass die Infrastruktur dafür geschaffen ist. Aber großes Wachstum im Land an sich ist sonst nicht. Frieden und Einheit sind unerlässlich für den Bau unserer Gemeinde. Und du kannst dazu beitragen, genauso wie ich selbst. Und so haben wir gesehen, Christus hat den Zaun der Feindschaft zerstört. Er hat durch das Kreuz die Feindschaft getötet. Er hat das Gesetz, wie wir hier in Vers 15 und 16 dann gelesen haben, durch seinen Tod am Kreuz beseitigt. und so Christen geschaffen, mit Gott versöhnt. Aber einen letzten Aspekt finden wir noch, der dafür vorbereitend eigentlich und dann aber auch nach seiner Himmelfahrt noch weitergewirkt hat. Und das ist der dritte Punkt, verkündeter Friede. Vers 17, ja, schaut nochmal rein. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Dieser Vers zeigt zwei Geschehnisse zunächst. Christus kam, er kam aus dem Himmel. Er hat das tolle Reich, die Herrlichkeit bei seinem Vater, er hat alles verlassen. Um Frieden zu verkündigen. Er ist dieser gemeinsame Nenner. Und es gab während des Zweiten Weltkrieges gibt es eine Geschichte, wo Amerikaner und Deutsche in einem Feuergefecht standen. Die Deutschen haben sich in einen Bauernhof zurückgezogen, eine kleine Einheit, und die Amerikaner bekämpften sie. Und die Familie, die auf diesem Bauernhof lebte, die ist geflohen in ihre Scheune, um Schutz zu suchen, und sie hatten ein dreijähriges Kind. Und das erschrak plötzlich. Und es lief weg und es lief auf das Feld genau zwischen die beiden kämpfenden Parteien. Was passiert? Als die Soldaten das Kind sehen, sowohl die Deutschen als auch die Amerikaner hörten sofort auf zu schießen. Bis das Kind in Sicherheit war. So brachte ein kleines Kind, zumindest da für den Moment, den Frieden. Es stoppte die Feindschaft und legte dort Ruhe ein. Wir wissen, dass das bei dem anderen Kind, was vor 2000 Jahren geboren ist, dauerhaft ist. Dass er gekommen ist, um Frieden zu verkünden, und dieser Friede ist dauerhaft, von anderer Qualität. Und wenn hier Verkündigen steht, dann ist es das Wort, was immer wieder gebraucht wird, wenn geschrieben wird, das Evangelium wird verkündigt, die gute Nachricht wird verkündigt. Christus kam, um den Menschen Frieden zu verkündigen. Sein Dienst war es, seinem Volk den Frieden zu verkündigen. Und das hat er auch getan. Den Nahen, aber auch den Fernen, die nicht zu ihm gehörten. Die nur die Brotkrumen vom Tisch essen durften oder vom unteren Tisch. Jesus selbst ist ja der Fürst des Friedens. Er hat Frieden verkündigt. Und in der Folge sind es dann die, wie es dann weiter heißt, die Apostel und die Propheten, die sich als Christus an den Eckstein ausgerichtet haben, die diesen Frieden weiter verkündigt haben. Und dann insbesondere zu den Heiden hin, von Jerusalem, Samaria, Judäa bis an die Enden der Erde. Es ist möglich, Frieden mit Gott zu schließen. Und das hat, und das schauen wir uns noch im letzten Vers an, eine so massive Änderung bewirkt, eine so gravierende Möglichkeit geschaffen, im positiven Sinne. Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, durch einen Geist Zugang zum Vater. Zugang zum Vater. Durch Christus haben beide Parteien den Zugang zum Vater. Ich bin der Weg zum Vater. Das Bezahlen der Strafe am Kreuz und sein Tod haben dafür gesorgt, dass der Vorhang im Tempel in zwei Stücke zerrissen ist. Der Weg zum Vater war frei. Undenkbar, dass jemand ins Allerheiligste gehen konnte, außer der Hohepriester einmal im Jahr. Und für die Juden damals, die das verstanden haben und Christus angenommen haben, war das sowas von überwältigend. Dass sie auf einmal diesen heiligen, allmächtigen Gott, den sie kannten, als Vater anreden durften. Dass sie, Galater 4, Vers 6 können wir mal aufschlagen, Papa sagen durften. Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, also Kinder Gottes, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, das ist dieser väterliche Ausdruck im Aramäischen, wenn Jesus seinen Papa Josef gerufen hat, aber. Hier finden wir den Geist wieder, den wir auch in Epheser 2, Vers 18 sehen. Und wir sehen hier und auch da alle drei Personen in einem Vers der Gottheit verbunden. Ja? Der Sohn in einem Geist, ja, zum Vater. Epheser 2, Vers 18. Durch Christus, durch den Geist, Zugang zum Vater. Kein Sünder hat irgendein Recht oder wäre aus sich heraus würdig, um zu sagen, ach, ich habe jetzt Zugang zum Vater. Aber durch Christus, durch seinen Tod am Kreuz, hat er dir das gewährt. Hat er mir dieses Vorrecht gegeben, zum lebendigen Gott Vater zu sein. Und das ist ein Vorrecht. Die Frage ist, die ich dir stellen möchte, hast du heute schon davon Gebrauch gemacht? Dass du diese Gemeinschaft gesucht hast und gesagt hast, hallo, mein lieber Vater im Himmel. Bist du heute schon vor den Thron der Gnade getreten, zu dem du freien Zugang hast durch Christus? Hebräer 4, Vers 16. Was hält dich davon ab? Welche Sünde hält dich davon ab, die du ihm noch nicht bekannt hast? Sünde steht immer in dieser Gemeinschaft, der Gemeinschaft im Weg. Welche Ausreden hast du? Jederzeit freien Zugang. Was für einen Juden etwas Außergewöhnliches wurde, ist für uns ja fast selbstverständlich möglich. Und wir machen oft, das behaupte ich, weil ich erst einmal mich selber kenne, spärlich und wenig Gebrauch davon. Ich sage das nicht von oben herab hier. Wir alle, denke ich, kennen das, dass wir wenig Gebrauch machen, obwohl wir 24/7 Zugang haben. Ein Aspekt noch in diesem Vers hier in Vers 18. Dort steht, durch einen Geist. Der eine Geist, der uns in diesen einen Leib hineingetauft hat, das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Dieser Geist ist es auch, der etwas ganz Besonderes mit unseren Gebeten macht, wisst ihr das? Manchmal wissen wir überhaupt nicht, was wir sagen sollen, wie wir es ausdrücken sollen, wie wir es Gott wohlgefällig Gott bringen können, was in unserem Herzen ist. Manchmal sind wir sprachlos und haben nicht mal einen Plan, wie wir es auch nur sagen sollen oder was richtig ist. Dann hat der Geist eine wunderbare Aufgabe. Römer 8, müssen wir einmal gemeinsam lesen. Römer 8, Vers 26. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir wissen manchmal nicht, wie es ausgesprochen werden kann, was in unserem Herzen ist, wie wir es formulieren sollen, dass es ihm gebührt, ihm wohlgefällig ist. Manchmal sind wir sprachlos. Und selbst wenn wir es nicht aussprechen, der Geist nimmt unsere Bitten, unser Gebet und bringt es, wir könnten es dort so nicht aussprechen, er tut es in unaussprechlichen Seufzern, bringt es vor Gott. Und Gott versteht es. Gott weiß, was gemeint ist. Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Und das ist der große Trost, den wir noch haben hier am Ende. Der du sein Kind bist, du hast den Geist. Und dieser Geist transportiert dein Gebet in jeder Weise zum Vater. Ich möchte dich und mich ermutigen, heute wieder neu zu beginnen, sich das vorzunehmen, zu sagen, ich fange heute neu wieder an. Du musst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt morgen 3 Stunden im Gebet. Das ist ähnlich wie am Anfang des Jahres, Fitnessstudio jeden Tag. Ja, nach 3 Wochen ist das spätestens vorbei. Fang klein an und sag, ja, ich nehme mir morgen mal bewusst die Minuten Zeit. Und dann bau das aus. Bring diesen Draht wieder zum Glühen. Dieses Vorrecht zu nutzen. Freien Zugang zum Vater. Vor den Thron der Gnade zu treten und um seine Gnade zu flehen. Und das ist auch ein Teil davon, wenn wir eine betende Gemeinde werden, dass der Bau weiter wächst. Dazu kommen wir nächste Woche. Die folgenden Verse werden wir uns dann anschauen, wie das weiter passiert. Heute haben wir gesehen, wie Gott uns durch Paulus drei Taten Jesu aufgezeigt hat, die er getan hat und was damit alles verbunden ist. Wie er dieses 1 plus 1 gleich 1 der Einheit geschaffen hat. Durch einen abgebrochenen Zaun. Lass uns den nicht wieder aufrichten. Auch wenn andere komisch sind. Ja, wie die Werbung heißt, wir sind alle ein bisschen Bluner. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Das beseitigte Gesetz. Und doch dürfen wir uns daran klammern, dass wir Christus oder Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Ich habe einige Beispiele gegeben, wo wir das tun können. Und diese Einheit hat er geschaffen durch den verkündeten Frieden. Und daraus resultierend, dass wir Frieden haben, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir Frieden mit Gott haben, untereinander haben. Und dadurch, dass wir den Geist haben, haben wir einen Zugang zum Vater, selbst wenn wir nicht verstehen, was wir oder nicht mehr ausdrücken können, was wir sagen wollen. Er kann es. Nutze diesen daraus resultierenden Zugang, diesen 24/7 Zugang. Diese Standleitung, die da ist, nutze sie. 1 plus 1 gleich 1. Das funktioniert. Jesus ist der gemeinsame Nenner. Amen.